Hello Friends!
Damit begrüßt Philipp Hitschler-Becker seine insgesamt knapp 200.000 Social-Media-Follower auf Instagram, TikTok und Co. Philipp führt das Süßwarenunternehmen Hitschler International in vierter Generation und als Philipp das Unternehmen mit gerade einmal 29 Jahren übernommen hat, wurde es von externen Geschäftsführern geführt und stand finanziell schlecht da. Wie er den Turnaround unter anderem durch Social Media geschafft hat und weshalb wir keine großen Kommunikationskampagnen wie zum Beispiel TV-Spots sehen werden, das hört ihr im Podcast. Außerdem sprechen wir über das Familienunternehmen, New Work und die Fehler, aus denen Philipp als sehr junger Geschäftsführer gelernt hat. Ich finde, die Folge ist wirklich sehr interessant geworden, also hört rein und viel Spaß. Moin Philipp.
Moin.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier in eure Firmenzentrale in Hürth.
Ich danke dir. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Aus Hamburg angereist.
Aus Hamburg.
Wahnsinn. Ja. Ich liebe Hamburg. Ich war lange in Hamburg. Ich habe bei Iglo gearbeitet.
Ja.
Ich habe da Fischstäbchen verkauft, eine Spiel- und Bastelabteilung im Marketing. Genau.
Perfekt.
Alles gemacht.
Kannst du gleich noch mehr dazu erzählen?
Sehr gerne.
Wir fangen immer bei uns mit 5 Eisbrecherfragen an, okay. Beziehungsweise 5 schnelle Fragen.
Ja.
Und auf die darfst du dann einmal schnell antworten.
Okay. Schnell ist, kann ich gut.
Und zwar habe ich eine große Gemeinsamkeit, die wir haben, und zwar die Liebe für Rittersport.
Oh,
neben natürlich,
sehr gut.
Neben der Jokolade, mit der ihr gerade kooperiert, da will ich gar nicht rein. Aber was ist denn deine Lieblingssorte?
Bei Rittersport finde ich richtig gut die gelbe Knusper-Cornflakes.
Knusper-Cornflakes.
Ich ganz geil. Oder die braune mit Keks finde ich auch ganz geil.
Mit Keksen?
Und du?
Okay, mit den Nüssen.
Okay, das finde ich auch gut. Macadamia finde ich ganz gut. Oder normale Nüsse oder Mandel finde ich auch ganz lecker.
Perfekt, ja, sehr gut. Dann ist ja die Auswahl groß.
Breaker, ja.
Lesen oder Podcast?
Podcast. Safe. Auto. Ja. Ich bin viel im Auto. Ich lese nur im Urlaub. Aber im letzten Urlaub habe ich 3 Bücher gelesen. Das war richtig gut.
Hast du da einen Lieblingspodcast?
OMR.
OMR.
Ja.
War auch schon bei uns.
Ja?
Ja.
Der Philipp, ja? Da gehe ich vielleicht auch irgendwann mal hin.
Sehr gut.
Ja, sehr gut.
Schauen wir mal.
In Hamburg.
Genau, genau. Kommst du nochmal bei uns vorbei, komm auf den Weg. Du arbeitest ja bestimmt viel.
Ja.
Was ist da dein Ausgleich zur Arbeit?
Also erstmal sage ich immer, wenn man das macht, was man liebt, arbeitet man nicht mehr einen Tag in seinem Leben.
Stimmt.
Also eigentlich arbeite ich nicht, sondern mache das, was ich gerne mache.
Ja.
Und tatsächlich habe ich ja 2 Hunde oder wir als Familie haben 2 Hunde, Emma und Lotta. Ich habe eine kleine Tochter, ich habe eine sehr nette Frau, ich habe eine ganz tolle Familie. Und ja, eigentlich genieße ich die Freizeit mit der Familie. Ja, und habe so einen arbeitsfreien Samstag und den lebe ich auch. Trinke gerne Kaffee, mache gerne Kaffee, mache gerne auch so an meiner eigenen Barista-Kaffeemaschine Kaffee. Genau.
Ja, schön. Das klingt doch perfekt.
Ja.
Eine Frage, die ich eigentlich jedem stelle.
Ja?
Wer ist dein Vorbild?
Mein Vorbild, ey. Also meine Mutter, mein Vater und mein Opa.
Ja.
Ja, das sind so meine 3 Vorbilder.
Sehr gut.
Genau, und irgendwie miteinander, voneinander lernen. Und die haben das schon ganz gut gemacht.
Was von wem hat da jeder so seine Stärken?
Ja, jeder hat so seine Stärken. Aber was ich weiß, seitdem ich ein eigenes Kind habe, wie unsere Eltern uns erzogen haben. Also ich habe noch 2 Geschwister und da habe ich großen Respekt vor meiner Mutter und meinem Vater. Also wie die das geschafft haben, uns Kinder so auf den Weg zu kriegen, ey, Hut ab. Aber das weiß man erst, wenn man eigene Kinder hat.
Das stimmt.
Ja, genau.
Können Sie bestimmt stolz sein. Dann noch eine Schätzfrage. Wie hoch schätzt du den Pro-Kopf-Verbrauch von Süßwaren der Deutschen?
Ja, das ist krass. Also ich weiß, es ist viel, 10 Kilo.
10 Kilo?
Pro Person.
22,5.
Bam!
Laut Statista.
Laut Statista, also. Okay. Ja, aber siehst du, es ist doppelt so, wie ich vermutet habe.
Wie hoch ist deiner?
Ja, hoch.
Hoch?
Ja, ich esse schon gern Süßigkeiten. Also ich würde sagen, 22 Kilo. Das heißt, wenn du es durch die Wochen rechnest, boah, jeden Tag so 1,5 Kilo. Ja, also ich sag mal so, eine Tüte Hitchis die Woche ist schon sehr wenig. Caro, was essen wir so? Nee, wir haben auch eine Candybar. Wir essen schon echt die Süßigkeiten, aber es, ja.
Top, dann kommen wir zum Kern.
Cool, dann starten wir jetzt rein.
Genau, und zwar habe ich mal ein paar Zahlen zusammengefasst. Mhm. Und zwar wurde Hitschler International 1929 gegründet.
Sehr gut.
Du bist dann 2017 mit gerade mal 29 Jahren eingestiegen.
Korrekt.
Also in der 4. Generation, sprich dein Uropa hat das Unternehmen gegründet. Er hat, ich glaube 2021 war das so ein Umsatz von knapp 58 Millionen, hat 150 Mitarbeiter und verkauft in 30 Länder. Also korrigiere mich gern, wenn was nicht mehr aktuell ist. Genau, und jetzt bist du ja sehr jung, habe ich ja gerade schon gesagt, Geschäftsführer geworden mit gerade mal 29 Jahren. Wenn ich jetzt überlege, das wäre von mir aus in 8 Jahren. Mhm. Erzähl doch gerne nochmal so ein bisschen den Hintergrund und wie du dazu gekommen bist, so jung so viel Verantwortung zu übernehmen.
Gerne. Ich überlege gerade, ja 29, also ich habe ja eben schon gesagt, wenn man das macht, was man liebt, arbeitet man nicht mehr einen Tag in seinem Leben. Und das ist wirklich das, was auch meine Leidenschaft, meine Laune, meine Motivation, meine Begeisterung ausmacht, seitdem ich eigentlich ein kleiner Junge bin. Ich bin ja mit diesem Unternehmen aufgewachsen, mit meinem Großvater, mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Und mein Name ist ja auch Hitschler Becker, das heißt sozusagen ist die DNA auch in meinem Namen mit verwurzelt. Ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Schokolade, ich liebe alles, was mich irgendwo ja, zum Lächeln bringt. Und das ist auch unsere Vision. Wir wollen jedem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wenn man so eine Vision vor Augen hat, dann hat man auch irgendwo ein Ziel vor Augen. Und wenn man als Kind mit diesem Ziel, das ja auf die Welt kommt und dieses Ziel immer weiter verfolgt und das auch vorgelebt bekommt von seinen Eltern, von seinen Großeltern und ich mit dem Großvater Hand in Hand durch die Produktion gelaufen bin und ja, man diese Euphorie verstrahlt und ausstrahlt, und ja, auf die anderen Menschen übertragen kann, dann hat man eigentlich gar keine andere Wahl. Also ja, und so ist das auch gekommen. Und so habe ich mich schon immer von klein auf für die Süßware begeistert. Dieses Feuer wurde früh in mir entfacht. Und es gibt für mich keine schönere Tätigkeit, die ich tagtäglich verfolgen könnte, als dieses Unternehmen in die nächste Generation zu bringen.
Das heißt, den Punkt zu überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht, den gab es bei dir gar nicht. Für dich war von vornherein klar, das ist
ich habe mal so zwischenzeitlich, ich glaube, es hat jeder Mensch, wir sind ja auch Menschen, hatte ich mal so einen kleinen Ausschwenker, ob ich nicht irgendwo doch mal Richtung Medizin gehe, weil ich liebe es mit Menschen was zu machen, ich liebe den Kontakt mit Menschen und wir sind natürlich auch als Familie sehr sozial veranlagt und gerade der Arztberuf vereint ja dieses Thema Naturwissenschaftliche. Das Thema ist ja letztendlich auch, wir haben ja auch in unseren Lebensmitteln Naturprodukte und aber auch trotzdem die menschliche Komponente und helfen. Das ist ja sozusagen auch in unserer DNA. Einen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist ja auch irgendwie, machen Menschen glücklich, aber man macht Menschen auch glücklich, wenn man sie heilt. Halt nicht durch Süßigkeiten, sondern durch eine Arbeit. Und so hatte ich kurzzeitig überlegt, ob ich nicht irgendwo auch Richtung Medizin schwanke, habe mich aber dann doch irgendwie nach einem kurzen Praktikum, Schulpraktikum damals, für die Süßware entschieden.
War, hoffe ich, die richtige Entscheidung.
War die richtige Gut. Entscheidung.
Hast du beim Studium dann, hast du einen Bachelor gemacht und dann den Master und dann noch Arbeitserfahrung oder wie lief das? Weil ich meine, du wurdest ja dann innerhalb von kürzester Zeit quasi ausgebildet, bis es dann für dich schon losging.
Genau.
Wie sah die Zeit dann für dich aus?
Ich habe meinen Bachelor in Maastricht gemacht, in Holland, genau. Und dann habe ich von dort, das bin ich in Australien, habe mein Auslandssemester gemacht, habe während der Zeit in der Schule, in der Uni halt immer wieder so, ja, ich sag mal, in den Feriensemestern immer gearbeitet, also in Amerika im Handel gearbeitet, in Deutschland im Handel gearbeitet, in der Industrie gearbeitet und habe dann natürlich auch hier im Büro gearbeitet, habe hier Praxiserfahrung gelernt, habe in der Fabrik bei uns gelernt, habe bei befreundeten Unternehmen gelernt. Also man lernt ja ein Leben lang bekanntlicherweise und so habe ich dann irgendwo schon immer diesen Schritt ins Unternehmen mit auf den Weg bekommen. Und so habe ich dann nach meinem Abschluss in Australien, wo ich meinen Master gemacht habe, habe dann direkt, die Bundeswehr wollte mich irgendwie nicht, da haben die mich ausgemustert, habe gesagt, kein Problem, ich möchte eh viel lieber schneller arbeiten. Mhm. Habe dann bei Danone gearbeitet, bin dann zu Iglo und habe in Hamburg gearbeitet, im wunderschönen Hamburg. Habe da im Marketing angefangen, bin dann in den Vertrieb gewechselt. Genau, und da habe ich insgesamt 6 Jahre Berufserfahrung gesammelt, bis ich dann ja 29 war und habe dann gesagt, so, jetzt bin ich ausgebildet. Weil letztendlich muss ich ja irgendwie gucken, von der Zielgruppe für die Zielgruppe, vom Philipp für die Zielgruppe. Ich bin ja auch der Markenbotschafter, ich stehe auch für das Produkt, ich stehe für das Unternehmen, für die Marke Hitschler, für die Familie Hitschler und für das Unternehmen Hitchies, wie wir es dann umbenannt haben. Und so habe ich gesagt, macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt in ein paar Jahren irgendwo CEO werde, wenn ich irgendwo, ich sag mal, Ende 30, Anfang 40 bin, weil dann spreche ich ja nicht mehr aus der Zielgruppe heraus. Und jetzt ist unsere Kernzielgruppe irgendwas von Anfang 20 bis Ende 40. Und das ist halt das Coole. Und die junge Social-Media-Generation, die TikTok-Generation, die kann ich ja jetzt noch mitnehmen, weil ich sie selber verstehe. Ja. Also ich konsumiere selber Social Media. Das heißt, ich mache einfach den Content, den ich auch witzig finde, den kann ich auch wunderbar für unsere Kanäle machen.
Ja, stimmt. Das ist ja auch eine Riesenchance. Und ich habe auch was Kleines mitgebracht.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Was aber von dir. Ah, und zwar ein Buch.
Sehr gut.
Generation
gut
Verantwortung. Wenn Eigentum verpflichtet, krass, heißt es. Ja, okay. Klar. Also gehört ja dazu.
Ja, sehr gut.
Und Chapeau. Da haben junge Familienunternehmer, genau, haben darin ihre Denkweisen, ja, Erfahrungen oder, ja, auch Entscheidungen runtergeschrieben. Unter anderem auch du.
Ja.
Und du bist dabei sehr stark auf den Bereich New Work eingegangen. Mhm.
Siehst du ja auch hier.
Eben, ich wollte es gerade sagen. Also hier ist alles Open Space. Ja. Ihr habt, glaube ich, auch einen Urlaubstag oder 2 Urlaubstage eingeführt. Also in Homeoffice habe ich auch schon mitbekommen, ja, extrem viel. Was waren denn so allgemein so die wichtigsten Änderungen, die du dann vorgenommen hast, die ja gerade auch am Anfang, aber ja, auch bis jetzt?
Das Schöne ist ja, vielleicht spreche ich auch sein, also das erste Mal, wir verbringen die meiste Zeit in diesen 4 Wänden, ja, und im Büro unseres Lebens. Mehr Zeit als mit der Familie. Im Schnitt 8 Stunden am Tag. 40 Stunden die Woche, Der eine mehr, der andere weniger. Nein, eher mehr. Aber wir versuchen da die Balance zu halten. Und du musst dich so in deinem Arbeitsumfeld fühlen, wie du dich zu Hause fühlst. Und zwar wohl. Und mein Großvater oder unser Großvater ist ja gelebt in Krawatte, im Anzug, in Sie, sehr förmlich, sehr distanziert. So, und das Coole ist ja, im Hoodie sitze ich hier und eben nicht in Krawatte, weil ich mich in Krawatte und Anzug nicht wohlfühle. Mhm. Aber das heißt gar nicht, also jeder, der sich hier wohlfühlt in Anzug und Krawatte, ist herzlich eingeladen, in Anzug und Krawatte zu kommen. Und der, der sich wohlfühlt im Hoodie, in einer kurzen Hose, der ist eingeladen, so zu kommen, wie er möchte. Und das ist auch das ganze Thema für uns als Familie für New Work oder kurze Hose im Sommer. Natürlich hat unsere Mutter geguckt, als wenn so, Philipp, du gehst in kurzer Hose ins Büro zu meinem Bruder und mir. Ich so, ja Mama, wir sind halt ein Startup, also wir sind 90 Jahre, aber wir verkörpern eine Startup-Mentalität, denn wir müssen so, und das Unternehmen stand nicht so sehr gut da, als ich es übernommen habe, wir müssen uns so transformieren wie ein Startup, also wir müssen gucken, dass wir Geld verdienen, wir müssen gucken, dass wir Awareness bekommen, wir müssen gucken, dass wir gehypt werden, aber halt irgendwo in der Moderne das Unternehmen transportieren, obwohl wir 90 Jahre alt sind. Und deshalb verkörpert das auch das ganze Thema New Work, was man hier im Office erlebt. Wir leben Open Space, wir sind eben kein klassisch geschlossenes Büro, wo man zwei Mann-Büros haben. Wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben alle Desks sind höhenverstellbar, jeder kann kommen, wie er möchte. Wir haben zwei Feelgood-Manager, Emma und Lotta, die sind heute bei unserer Mutter. Wir haben einen Koch, das ist der Alex, der hat heute gekocht. Kannst du auch noch was bekommen, wenn du möchtest,
bevor der heimfahrt. Probier ich, ja. Wäre eine gute, eine kleine Stärkung.
Sehr gut, der Alex kocht nämlich sehr, sehr gut. Und all das sind so Themen, wie wir das ganze Thema New Work auch verkörpern. Business Bike haben wir eingeführt, das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich ein Jobrad über das Unternehmen leasen. Es gibt für alle Mitarbeiter eine kostenlose Mitgliedschaft im Urban Sports Club, also du kannst zum Sport gehen. Ich sage bewusst nicht umsonst, weil das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er da umsonst hingeht. Also der eine oder andere sollte nicht umsonst hingehen, aber kostenlos, genau. Ja, und so verkörpern wir das. Und natürlich gibt es Süßigkeiten ohne Ende, ne? Also, ja.
Was sind denn dann so positive Effekte, die du gibst? Also konntest du überhaupt positive Effekte messen und gibt es vielleicht auch negative Seiten?
Och, also ich glaube, ich meine, so messbar finde ich persönlich immer schwierig. Man kann natürlich am Ende alles messen, wenn man es messen will, aber wir sind ein Familienunternehmen und Familienunternehmen sind erfolgreich, weil sie auf ihr Bauch und ihr Herz hören. Und so mache ich das auch. Also ich führe das Unternehmen seit 6 Jahren aus dem Herz und aus dem Bauch heraus. Natürlich auch mit Zahlen, mit KPIs, aber wir sind eine Familie, die sozusagen ja dieses Familienunternehmen leitet und verantwortet. Und wir machen das so, wie wir glauben, dieses Unternehmen auf den richtigen Weg zu führen. Und das klappt ganz gut. Ja, und so, ich sage mal, jeder kann hier sprechen, jeder hat einen Mund. Ich sage immer, Kommunikation ist das A und O. Wenn irgendwas nicht gefällt, kann man das auch sagen. Und wenn euch was Gutes gefällt, kann man es auch sagen. Genau.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann so als junger Geschäftsführer quasi mit 29 Jahren hier antanzt und plötzlich was erzählen will von New Work, vor allem denjenigen, die jetzt seit 30 Jahren irgendwie es gewohnt sind, mit Anzug und Krawatte und per Sie und allem möglichen zu arbeiten. Ich würde es nicht sagen Machtkämpfe, aber da stößt man doch mit Sicherheit auch auf eine gewisse Gegenstärke.
Ja, sicherlich gibt es Diskrepanzen, aber das Schöne ist ja, jedem Menschen steht es frei, die Arbeitsstätte zu wählen. Und das ist ein Familienunternehmen. Das wird auch immer ein Familienunternehmen bleiben. Unser Ziel ist es, das Unternehmen an die 5. Hitchler-Generation zu übergeben. Es gibt meine Tochter, es gibt den Sohn meiner Schwester. Also ich denke, da wird es irgendeinen Nachfolger geben und oder Nachfolgerin. Und so kann jeder Kollege oder Kollegin sich überlegen, passt das Unternehmen zu mir? Natürlich verändern sich Unternehmen mit Generationen, aber das ist ja auch gut so. Denn ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und genau dieses Thema leben wir hier auch. Und es gab auch einen extremen Wandel in der Unternehmens-DNA, denn wir hatten einige Jahre externe Geschäftsführer, insgesamt 7. Genau. Und es sind auch mehrere oder einige Mitarbeiter gegangen. Mhm. Und das ist auch gut so, weil dadurch haben neue, andere Mitarbeiter motiviert und begeistert, die diese DNA und das Thema New Work oder das, was ich verkörpere und meiner Familie leben wollen, die sind jetzt hier. Und das ist gut, das ist ein Lebensabschnitt. Und die anderen habe ich herzlich gern verabschiedet und die anderen habe ich herzlich gern willkommen geheißen. Es gibt unter anderem hier noch, hast du vielleicht eben schon gesehen, Hans-Josef oder Angelika, die sind seit knapp 40 Jahren hier. Und die fühlen sich wohl. Ja. Die haben meinen Vater erlebt, den Großvater erlebt, die haben in Krawatte gearbeitet, die haben ihren Nachnamen, also Herr Klein, jetzt ist es Hans-Josef, jetzt ist es Hajo und der läuft auch hier im Hoodie rum. Also die haben diese Transformation mitgemacht und die leben das und sind sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich.
War das dann so ein Automatismus, den du dann quasi eingeführt hast oder hast du dir vorher gezielt überlegt, wenn ich komme,
dann möchte ich das und das ändern und dann hast du es quasi von Tag 1 umgesetzt oder war das auch mehr so ein schleichender Prozess?
Also ich denke, jeder Mensch hat ja so seine Vorstellung und jeder ist ja so, wie er ist. Mhm. Und es gibt auch noch Bewerbungsbilder, also wenn man mal googelt, Philipp Hitschler-Becker, da kommt so eins so mit Krawatte und Brille und so und dann gibt es halt Bilder von mir jetzt im Hoodie. Mhm. Also ich würde schon sagen, das ist ein Prozess, auf jeden Fall, weil ich wache jeden Morgen auf und habe immer wieder neue Ideen und dann, ja, manche setze ich um, manche setze ich nicht um, manche diskutieren wir in der Familie, manche setze ich dann gemeinsam im Team um. Also das ist halt Zeit. Also es kommt und geht mit der Zeit, ja.
Ich habe auch gelesen, dein Motto ist M-A-C-H-E-N, also machen.
Genau.
Was macht ihr denn darüber hinaus noch anders als andere Süßwarenhersteller oder auch Konkurrenten?
Oh, ich glaube einfach, ich bin ja angetreten mit dem Ziel, es an die nächste Familiengeneration zu übergeben und den Konsumenten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit der Herausforderung, dass wir eben, ich sag mal, nicht genügend dieser Cash oder also letztendlich so, dass das Unternehmen profitabel war, um jetzt große Medienkampagnen zu fahren oder irgendwo und so, die Not macht erfinderisch. Und die Aufgabe war es, das Unternehmen wieder zu stabilisieren, zu profitabilisieren, in die nächste Generation zu führen, einen Turnaround zu machen, wie man ja so schön sagt, auf Englisch. Und da muss ich natürlich kreativ werden und ich lebe diese Zeit und liebe diese Zeit und Social Media war ein dankbares Tool. Mhm. Bis zum Tag meines Einstiegs habe ich noch nie etwas im Internet gepostet.
Ach was?
Ich habe nicht auf Facebook gepostet, ich habe nicht auf LinkedIn, ich war nicht präsent, also in der Kommentierung oder irgendwie. Und ich habe dann für mich erkannt, dass ich gesagt habe, okay, Hitschler muss mit Social Media aktiv werden. Habe dann viele Jahre lang auf Hitschler Official gepostet, habe aber irgendwann dann gesehen, okay, Menschen folgen Menschen. Der Unternehmensaccount hat jetzt knapp 90.000 Follower. Als ich eingestiegen bin, hatten wir ein paar Tausend. Dann habe ich irgendwann den Philipp als Markenbotschafter ins Leben gerufen, denn Menschen folgen Menschen. Und die wollen ja auch mit Menschen interagieren. Das heißt, ich habe meinen eigenen Social Media Kanal auf TikTok, auf Insta aufgerufen, habe jetzt so knapp 50.000, mache das seit einem Jahr. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war bei dir neulich im Livestream drin und habe ich mir gedacht, also da hast du unter anderem auch mit den Followern interagiert, über neue Ideen für Geschmäcker oder allgemeinen Kaubons. Ich habe mir gedacht, eine effektivere Art der Marktforschung
ist doch mega.
Gibt's gar nicht.
Ja, und also warum soll ich, also ich kann erstmal dafür gar nicht zahlen, Thema 1, weil wir einfach, ich muss jetzt mal gucken, dass dieses Unternehmen überhaupt mal in die nächsten Generationen so am Leben bleibt. Und das ist wirklich mein Ziel und dafür muss ich erfinderisch werden. Not macht erfinderisch und deshalb sage ich immer, machen, ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, andere Sachen probieren. Aber wenn ich es nicht probiert habe, kann mir auch keiner sagen, dass es nicht funktioniert.
Also sagst du dann, ihr habt mittlerweile den Turnaround geschafft, auch nachhaltig?
Also ich sage, wir haben Turnaround geschafft, was aber dann kam und das wird auch immer wieder passieren und darum kann ich jeden Gründer, jeden Unternehmer immer nur wieder motivieren. Es werden auch immer wieder Niederlagen kommen. Es kam Corona. Also wir haben einmal das Thema, dann Turnout geschaffen, dann war ganz gut, aber dann kam der Zucker, dann kam die Ukraine-Krise. Wir zahlen jetzt für den Zucker mehr als doppelt so viel als noch vor 2 Jahren. Also der hat sich um über 100% verteuert und 50%, das ist jetzt auch kein Geheimnis, von unserem Produkt ist Zucker, denn wir sind ja ein Zuckerwarenprodukt. Das heißt, wenn sich die Hälfte des Rohstoffes verteuert, kannst du ja mal im Kopf schnell rechnen, wie viel Prozent des Produktes sich letztendlich verteuert. Das ist brutal und das müssen wir doch irgendwie weitergeben und das ist auch eine wichtige Weisheit. Die Preishoheit, das heißt, der Preis im Regal, im Handel, bestimmt allein der Handel. Wir als Unternehmen sind rechtlich nicht in der Lage, diesen Preis mitzugestalten. Wir dürfen diesen Preis nicht bestimmen. Da sind wir gesetzlich zu verpflichtet, dass wir darauf keinen Einfluss haben dürfen. Das heißt, der Handel kann sich selber überlegen, kostet die Butter 3 Euro, 4 Euro oder 5 Euro, kostet die Tüte Hittis 1, 2 oder 3 Euro. Und der Handel kann die Marge bestimmen. Und wir müssen mit dem Handel verhandeln, für wie viel er unser Produkt abkauft. Was dann, sobald er das Produkt abgekauft hat, ich sage bewusst nicht verschenken, weil in der Vergangenheit haben wir auch gerne Produkte verschenkt, danach kann er für sich überlegen, was er damit macht. Und das heißt, wir sind in einer kontinuierlichen Verhandlung mit dem Handel, dass man sagt, okay, pass auf, der Zuckerpreis wird immer teurer und deshalb siehst du auch leere Regale. Also wenn du durch den Supermarkt hast, ein leeres Regal, das ist nicht, weil wir dich liefern können. Nee, das ist aktuell oder auch bei anderen, weil wir einfach dann, es gibt Jahresverträge, die laufen dann aus und danach kann man nicht mehr liefern, weil der Handel die neuen Preise akzeptieren muss. Und deshalb sieht man ja die Diskussion Edeka, Coca-Cola, Mars, warum die Regale leer sind.
Hast du auch auf YouTube ein interessantes Video zu gemacht, kann ich sehr empfehlen.
Und deshalb möchte ich gerne diese Message nach außen bringen, weil natürlich werden Produkte teurer, müssen ja auch teurer werden. Ich meine, wir alle erleben und leben die Inflation, aber deshalb müssen wir gemeinsam gucken, dass wir diese Zeit bewältigen. Und wir können es nicht, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist ja auch so ein Motto, was man irgendwo immer mal wieder liest oder hört. Nein, das geht so nicht. Wir müssen gemeinsam zusammenhalten. Handel und Industrie und Endkonsument.
Jetzt hast du mal in der Lebensmittelzeitung gesagt, ich stehe zum Zucker.
Korrekt.
Wenn sich jetzt
Holla die Waldweh, sehr gut.
Wenn sich jetzt der Zuckerpreis so erhöht, kommen dann nicht die Überlegungen vielleicht doch auch, ist ja auch ein bisschen im Trend, ne, immer mehr auf Zucker zu verzichten. Ja. Also ist dein Statement noch aktuell?
Ja,
oder?
Also man ist und bleibt auch aktuell, denn wir wollen ja ein lächelndes Gesicht zaubern, das machen wir mit zuckerhaltigen Artikeln. Es obliegt ja jedem an sich selbst zu überlegen, wie viel Zucker ich jetzt zu mir nehme. Also naschen ist okay, aber in Maßen. Ich sage ja jetzt nicht, hier zieh dir bitte 5 Tüten Hitchis rein. Nee, zieh mal ein Hitchi, 2 Hitchis. Wenn es schmeckt, nimmst du mal ein drittes. Ja. Aber wenn, dann sage ich, okay, komm, wir stehen komplett dazu, dass wir gar keinen Zucker mehr machen. Aber dann ist es vielleicht ein anderer Produkt. Vielleicht kommt auch dieses Jahr schon was. Kleiner Spoiler, wer weiß. Aber dann ist natürlich gar kein Zucker drin. Mhm. So, beziehungsweise Zuckeralternativen oder Zuckeraustauschstoffe. Was nicht funktioniert, das ist auch schon, habt ihr auch schon im Handel gesehen, das hat ja mal ein Handelspartner probiert mit anderen Industriepartnern, Zucker zu reduzieren und dann halt Alternativstoffe reinzutun, sagen -20, -30 oder 10%, probiert es mal aus. Siehst du nicht mehr. Weil der Konsument kauft ja bewusst diese Produkte und will bewusst dieses Geschmackserlebnis haben und eben nicht danach, wenn er die anderen Produkte konsumiert, danach auf dem Pott sitzen, sage ich mal nett, salopp ausgedrückt.
Aber ihr müsst ja trotzdem irgendwo schauen, dass ihr auch konkurrenzfähig bleibt. Ja. Jetzt, ihr produziert zum Beispiel die Hitchis in Michelstadt,
korrekt,
also lokal hier bei Köln. Ihr setzt auf vegane und auch vegetarische Waren. Ich glaube, 2023 wolltet ihr ausschließlich in die Richtung gehen. Habt ihr es schon geschafft? Oder
genau,
seid
also
noch
wir sind
Weg?
Jetzt, wir haben jetzt, ich glaube, knapp 70% des Sortiments komplett auf vegan umgestellt. Also das gesamte Fruchtgummisortiment ist jetzt vegan. Das war nur Veggie, dann haben wir jetzt, also UFOs sind komplett vegan. Also wir sind jetzt dran, Hitchis sind wir in der Entwicklung. Habe ich auch schon gute vegane Muster probiert, aber Hitchis stellen wir erst komplett vegan um. Ich sage immer, wenn in der Blindverkostung keiner mehr von den Mitarbeitern, von der Familie Hitchis erkennen kann zwischen blind und auch mit dem Auge, zwischen vegan und nicht vegan, dann stellen wir um.
Okay,
genau, ja.
Perfekt.
Also wir sind dran.
Okay, dann da dran und auch noch recycelbare Verpackung.
Genau.
Es sind ja alles auch so Stellschrauben. Wenn man das eine erhöht, dann wird es vielleicht auch teurer am Ende.
Kartonage
und so
nutzen wir schon recycelt, ganz richtig.
Perfekt, genau.
Also wir sind schon dran.
Ja.
Bei Verpackung ist es vielleicht ganz interessant, hatte ich ja auch in dem Livestream gesagt, es gibt noch keine. Papierverpackung gibt es, aber die Energie, Papier zu verbrennen und zu recyceln, ist aufwendiger als Plastik. Weil weißt ja selber, wenn du Plastik anzündest, geht direkt weg, wenn du Papier, fackelt so langsam runter. Und deshalb muss man gucken, dass es recycelbare Folie gibt. Aber wie jeder, der das hört, wenn ihr einen Kontakt habt, der recycelte Folie liefern kann, für LEH-fähige Produkte, die 2 Jahre Mindesthaltbarkeit liefern, meldet euch bei euch. Bis jetzt gibt es es nämlich noch nicht. Es gibt es auf den Flaschen von Frosch zum Beispiel. Die haben das ja, aber das sind ja dicke Flaschen und die sind milchig. Mhm. Und wir brauchen ja einmal das Produktfenster und wir brauchen Folie. Wenn du die recycelst, reißt die. Und die ist auch nicht mehr so lange haltbar, die Produkte. Und das sind so Themen. Aber wir arbeiten dran. Wir sind auf der Suche.
Perfekt. Und wie schafft ihr es dann, trotz all dem noch marktfähige Preise zu generieren? Also wo spart ihr dann vielleicht eher auch?
Naja, also man muss ja sagen, wir haben unsere Marketingkosten nutzt, also wir investieren dadurch, dass wir kein Marketing haben und ich selber das Marketing machen mit dem Team sozusagen. Wir haben keinen TV-Spot, ihr werdet keine großen Kommunikationskampagnen von uns sehen, weil wir es einfach nicht leisten können. Und dadurch versuchen wir halt, sozusagen die wettbewerbsfähigen Preise anzubieten, in der Not, dass wir es halt selber machen.
Sehr cool. Nochmal ein anderes Thema. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal gesprochen über Familienunternehmen. Ihr seid ja alle quasi mittendrin. Du hast ja auch Geschwister, die wollen ja auch langsam vielleicht ins Unternehmen rein.
Genau, meine Schwester ist ja schon hier. Mhm. Der habe gerade eben noch kurz telefoniert. Die verantwortet den ganzen Bereich E-Commerce und rund und ganz viele andere Themen, Events und sonst wie rund um Hitchler. Genau. Und Online-Shop www.hitchis.de. Ganz viel Spaß beim Shoppen. Gibt es immer kleine Specials. Und das macht meine Schwester mit ihrem Team und genau. Ja.
Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass beim Familienunternehmen auch immer ein großes Konfliktpotenzial herrschen kann, zumindest. Wie ist das bei euch? Habt ihr, also eigentlich muss es das ja geben, denke ich mir, aber wie geht ihr vielleicht auch damit um?
Ich glaube, da ist das A und O eine ganz klare Kommunikation. Wir haben unsere Mutter, die macht das sehr, sehr gut. Als Mutter, unser Vater ist ja leider schon, ich sag mal, von dieser Erde abgereist vor einigen Jahren. Und wir haben eine sehr stark engagierte Mutter. Und ich habe noch meinen Bruder, der ist jetzt bei Iglo. Genau, der ist in Hamburg.
In Hamburg?
Ja, genau.
Der noch ein Grund, zu Besuch zu kommen.
Genau, der macht da die ganzen Zahlen, Daten, Fakten bei Iglo. Und ja, so haben wir unter anderem unsere Steckenpferde. Meine Schwester war eben bei Amazon einige Jahre. Das heißt, die hat diese ganze Online-Expertise, bringt sie mit. Und wir tauschen uns sehr, sehr, sehr viel aus und reden sehr offen über unsere ganzen Themen, die uns beschäftigen. Aber ganz wichtig ist halt auch eine klare Kommunikation innerhalb der Familie. Also ich habe ja als Geschäftsführer das Unternehmen übernommen 2017 und verantworte das auch als Geschäftsführer. Und ich bin mir auch meiner Verantwortung bewusst. Ja, und ich glaube, das ist auch das ganz die klare Aufgabe an ein Familienunternehmen, das hören, eine klare Rollenverteilung. Weil nur dann, wenn jeder weiß, was seine Rolle ist, kann er auch diese Verantwortung für sich alleine tragen. Ja, und ich trage sozusagen die Gesamtverantwortung für dieses Süßwarenunternehmen. Und das sind 150 Mitarbeiter, das ist die nächste Generation, das ist meine gesamte Familie. Und dieser Aufgabe bin ich mir mehr als bewusst und mache das sehr, sehr gerne. Und das läuft auch sehr gut.
Sind die anderen auch mit ihrer Rolle alle zufrieden?
Genau, also ich glaube schon. Nein, aber wenn sie nicht zufrieden werden, würden wir ja drüber reden. Und wir tauschen sehr, sehr viel aus zu Ideen, zu Ansätzen. Also Kommunikation innerhalb der Familie ist das A und O, aber eine klare Rollen- und Verantwortungsverteilung. Mhm. Und wenn das klar kommuniziert ist, sollte es eigentlich keine Themen geben.
Was müsste denn dann für dich die fünfte Generation mitbringen, dass du mit bestem Wissen und Gewissen sagen kannst, hier sind die Schlüssel?
Also meine Tochter, die ist jetzt ja 6 Monate, der Schorschi ist jetzt 1,5. Die müssen einfach das gleiche Herz, den gleichen Spirit mitbringen. Die müssen das machen, was sie lieben. Ja, und dann werden die erfolgreich. Die werden es anders machen. Ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die dann das auch voll und ganz machen. Also so wie ich mache das ja voll und ganz und nichts anderes und mit voller Leidenschaft und vor allen Dingen auch in voller Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also für jeden familiäre Nachfolge oder die Nachfolger, regelt das mit euren Eltern, aber dann braucht ihr den Schlüssel. Und nicht anders. Es gibt keinen halben Schlüssel, es gibt nur den vollen Schlüssel. Und dann ist es euer Schlüssel zu eurem Unternehmen, natürlich als Familienunternehmen, aber ihr seid in der Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, weißt du vielleicht selber, aber in Deutschland gibt es so viele Familienunternehmen und die Herausforderung ist, es gibt so viele Familienunternehmen, die die Nachfolge nicht schaffen. Das ist so, so, so schade, weil sie entweder schlecht vorbereitet ist, weil es keine Nachfolge gibt oder weil die Kids halt oder die Nachfolge nicht wollen. Und ganz oft ist leider, dass das Thema einfach nicht gut geregelt ist. Oder die Eltern die Kinder nicht richtig auf den Weg gebracht haben.
Kleiner Side-Fact, aber ich glaube sogar alle Süßwarenhersteller in Deutschland sind Familienunternehmen, richtig?
Du weißt aber auch alles. Ja. Katjes, Haribo, Trolli, Stork, ja, you name it, alles Familienunternehmen. Und wir sind auch alle miteinander befreundet.
Ach was.
Wir sind auch alle im Rheinland. Also Bonn, Haribo, Emmerich, beziehungsweise, ich sag mal, am Rhein sitzt Katjes. Gut, Trolli ist im Süden, aber das ist halt cool. Das ist irgendwie miteinander.
Cool. Ja. Du hast ja gesagt, jeder braucht seine Funktion auch im Unternehmen. Kennt man ja auch von Chibo.
Ja, genau.
Ist ja auch ein bekanntes Beispiel.
Ja, etwas größer.
Könntest du dir trotzdem vielleicht auch mal eine Doppelspitze, sage ich jetzt mal, vorstellen? Oder sagst du, da ist das Konfliktpotenzial schon wieder zu groß? Man braucht eine Person, die am Endeffekt die Verantwortung trägt.
Genau. Also auch da habe ich eine klare Meinung. Ich bin der Meinung, dass eine Person die Verantwortung trägt. Und wie man das gestaltet in den Unternehmen, ich glaube, das ist das Unternehmen überlassen. Also von der Größe her ist es immer ein Unterschied. Also es gibt ja viele Unternehmen, das ist ja zum Beispiel auch Stork. Oetker hat es zum Beispiel nicht geschafft. Die haben das Unternehmen jetzt gedrittelt. Hast du vielleicht mitbekommen? Ja. Also ich sag mal, die Verantwortlichkeit in der Familie, bei Haribo gibt es auch einen, der es macht. Also ich glaube schon, wenn man verschiedene Zweige hat, dann kann jeder für einen Zweig verantwortlich sein, aber einer muss den Hut aufhaben. Das ist ja überall so, das weißt du, glaube ich, in der Uni. Wenn du ein Projekt machst und du machst 2 Projektverantwortliche, wie läuft das Projekt?
Mäßig.
Oh. Und das ist das beste Beispiel. Also es gibt immer einen Freerider, und einer hat den Hut auf, der ist verantwortlich. Es können zwar mehrere das Sagen haben in ihren Bereichen, aber einer ist verantwortlich. Und so ist das beste Beispiel in der Uni. Und so sehe ich das auch in vielen anderen Unternehmen. Und genau. Und so ist auch meine Devise.
Wobei es ja im Startup-Bereich auch viele gibt, die zusammen gründen.
Genau, aber wie viele, die gründen, sind auch danach noch befreundet?
Das ist ein anderes Thema.
So, und ich habe so viele Freunde, die zusammen gründen, die jetzt keine Freunde mehr sind. Und das ist wirklich, oder einer Gründer geht raus oder man kracht sich oder so. Also es gibt die Seltenheit der Startups, die zusammen gegründet haben, die es geschafft haben, langfristig nachhaltig befreundet zu sein. Und du darfst auch nicht vergessen, beim Startup ist ganz oft, ich würde mal sagen, in über 90% der Fällen der Exit das Ziel, nicht das Familienunternehmen. Und das sagt auch der Vater Trigema immer sehr gut, ihr sollt euch ein Leben lang lieben, nicht ein Leben lang streiten.
Stimmt, ja.
Also, ja, ich habe da wirklich sehr viel Erfahrung, weil ich natürlich auch sehr, sehr viele Freunde im Familienunternehmen habe. Und ja, bis jetzt habe ich noch nicht wirklich das Geheimrezept gefunden, wie du sie eben nanntest, diese Doppelspitze langfristig Erfolg hat.
Wie seid ihr da im Bereich von Fachkräftemangel? Spürt ihr das stark? Oder sagen viele auch Familienunternehmen, Hitschi?
Genau, also das ist meine ganz klare Vision, die ich für mich als Philipp sozusagen lebe, getragen natürlich auch von der Familie. Wir wollen der Top-Arbeitgeber werden, hier in der Region und natürlich auch im Odenwald und auch über die Ländergrenzen, also ich sag mal Bundesländergrenzen hinweg, deutschlandweit, weil wir arbeiten hauptsächlich deutschlandweit, dass wir als Unternehmen halt über das Thema New Work, Thema Mitarbeiterbindung, Thema Attraktivität, faire Entlohnung, gute Arbeitszeiten, gutes Arbeitsklima, Naschen am Arbeitsplatz, also dass es ganz viele Soft- und Hardfacts gibt, die für uns als Arbeitgeber attraktiv machen. Ja, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelung, vernünftige IT, gutes IT-Equipment, guter Flair, genau. Und da arbeiten wir tagtäglich dran. Aber auch da, Kultur kann man nicht vorgeben. Kultur wird gelebt. Und wir als Familie gehen ja auch als bestes Beispiel voran.
Ist dann zum Beispiel Thema Homeoffice, ist das was, wo ihr wirklich auch für steht? Oder ist es auch vielleicht so ein bisschen ein Trend, dem man folgt, weil man sonst auch gar nicht an die Leute kommt?
Zweiteres. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe und lebe das Team, den Spirit und das Office. Also heute ist zum Beispiel Mittwoch, wir haben unseren Alex hier gehabt, unseren Koch, heute sind super viele Mitarbeiter hier, weil Dienstag und Mittwoch gibt es dann immer Essen, da kommen dann immer alle gerne und dann Montag und Donnerstag und Freitag haben wir bewusst zu, um Energiekosten zu sparen, beziehungsweise ja, einfach zu gucken, auch wir müssen uns dem Thema, du hast eben gefragt, wie können wir wertschöpfend arbeiten, dass wir gesagt haben, diesen Freitag bleiben wir zu Hause, um auch eben, ja, und das heißt Montag bis Donnerstag wird hier aktiv gearbeitet. Die Produktion arbeitet natürlich Freitag durch, weil wir müssen ja auch produzieren. Und so ist es schön, wenn dann alle zusammenkommen. Aber ich habe natürlich auch vollstes Verständnis dafür, dass man Flexibilität bieten muss als Arbeitgeber, um auch junge und motivierte und begeisterte Talente, und jung meine ich nur im Kopf, nicht in der Person, also Alter unabhängig kann man hier arbeiten, auch Ü60.
Das heißt, Homeoffice jetzt abgesehen von dem Freitag komplett flexibel, und euer Weg ist halt zu versuchen, zum Beispiel mit Alex die Leute ins Büro zu locken.
Ja, genau. Also gar nicht locken, sondern wir sagen, es gibt eine Regelung, 3 Tage im Büro Anwesenheitspflicht und 2 Tage flexibel.
Jetzt hast du gerade nochmal die Energiekosten angesprochen. Wenn ihr zum Beispiel freitags allein hier schließt wegen den Energiekosten, gab es dann jemals die Überlegung, vielleicht auch die Produktion auszulagern?
Ja, ist eine gute Idee, aber Produktion muss laufen, weil die Nachfrage wächst. Den Drachenzungen-TikTok-Trend hat man vielleicht mitbekommen. Ist leicht eskaliert, das ganze Thema. Das war übrigens der Moment, als meine Mutter verstanden hat, was ich mache.
Das ist auch ein wichtiger Moment.
Wichtiger Moment, die Rückenstellung zu haben. Genau,
ja.
Weil du hast ja eben gefragt, ey, habt ihr Kommunikation? Weil ich sage, ich stehe für Social Media, wir wollen die digitale Candy-Brand werden. Und natürlich ist es dann wichtig. Und da war so der Moment, als meine Mutter dann die Um- und Absätze gesehen hat, meint sie, oh Gott, wo kommt das? Ich so, ja, TikTok.
Wie haben sich da die Umsätze verändert?
Sie sind leicht in die
Also oder prozentual reicht ja auch.
Also prozentual kann man sagen, wir haben den Umsatz auf dem Artikel verdoppelt.
Boah, das ist stark. Ist der Trend jetzt schon vorbei oder ist
Nee, der läuft immer weiter.
Okay, sehr gut.
Weil man kann ja immer weiter optimieren.
Ja.
Genau, also man kann mehrere Schichten nehmen, man kann die Drachenzungen so einrollen. Also gibt es verschiedene Trends. Da ist ja TikTok und die Community sehr engagiert.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert.
Muss man machen.
Ja?
Haben wir gleich unten.
Habt ihr unten, probiere ich sofort. Also für die, die es nicht wissen, der Trend einfrieren. Ja. Und dann erst
Drachenzungen einfrieren, richtig geil.
Probieren wir aus.
Ja.
Allgemein auch nochmal zu dir jetzt rückblickend, mit 29 Geschäftsführer zu werden, ist man ja jung, und also ich glaube, man lernt immer am meisten aus seinen Fehlern, und vielleicht kannst du ja auch uns ein bisschen von deinen Fehlern lernen lassen.
Oh, spannend.
Was waren denn Fehler, von denen du jetzt sehr viel gelernt hast?
Also ich lebe eine Fehlerkultur, weil ich sage auch ganz ehrlich, ich bin ja nicht der geborene Geschäftsführer, ich habe das vorher noch nie gemacht, aber ich habe mich der Aufgabe gestellt, und jeden Tag bin ich unglaublich dankbar und glücklich, diese Rolle erfüllen zu dürfen. Und ich bin mit voller Leidenschaft dabei, bin mir meiner Riesenverantwortung auch sehr bewusst, denn wir haben 150 Mitarbeiter und die bekommen jeden Monat pünktlich ihr Gehalt. Und daran muss ich natürlich arbeiten, gemeinsam mit dem Team. Und ja, auf jeden Fall, so, wenn ich dann auf Fehler blicke, also was ich euch mitgeben kann, es dauert immer länger, als man denkt. Ja? Also ich habe 1000 Ideen im Kopf und am liebsten setze ich die, ich habe heute die Idee und setze die eine Minute später um. Aber da muss man sagen, es dauert doch immer ein bisschen länger und man muss dem Team dann auch die Zeit lassen, das umzusetzen. Also als das als Beispiel. Oder was ich als Positives mitgehen kann, das war eher kein Fehler, sondern das hätte ich vielleicht eher noch schneller machen sollen, ist der Wandel. Also, dass man, wenn man ein Team hat, wo man mit unglücklich ist oder der eine oder andere, Kommunikation, sprechen, lösen. Also das ist für beide Seiten einfach immer unschön. Genau, wenn man irgendwo merkt, da passt die Stimmung nicht. Ich sage dann immer noch, Zurückhaltung hat keinen nach vorne gebracht. Dazu stehe ich auch. Also seid selbstbewusst, habt eure Ideen, setzt diese Ideen um. Ich war vielleicht manchmal ein bisschen zu zurückhaltend und hätte eher so meine Ideen noch ein bisschen pushen sollen. Man muss natürlich auch immer wieder gucken, dass man das Team mitnimmt, da darf man nicht so schnell voranlaufen, weil ich natürlich schon gefühlt 5 Schritte weiter bin und das Team dann immer abholen muss. Ja. Also zum Beispiel haben wir jetzt Newsdays eingeführt als Konsequenz der Kommunikation einmal im Monat für das gesamte Unternehmen und erzählen wir, was ist die Ausrichtung, was sind die Ziele, wo stehen wir, wo gehen wir hin. Einfach so, um den Kollegen, Kolleginnen auf den Weg zu helfen, dass man immer weiß, einmal im Monat gibt es ein Update, genau, dass man auch so ein bisschen in meinen Kopf gucken kann.
Ja.
Genau, dann erzähle ich meine Strategie, meine Vision, die Vision der Familie, genau, weil das ist auch total wichtig.
Würdest du auch nochmal selber den Master machen? Du wusstest ja schon, dass du hier reingehst und da ist, glaube ich, so eine Masterausbildung ganz gut, aber auch jetzt als Arbeitssuchender, empfiehlst du da den Master oder sagst du mittlerweile, ist Praxiserfahrung so viel mehr wert wie die Ausbildung, man lernt auch mehr?
Das ist eine spannende Frage.
Ist gar nicht mehr notwendig.
Also ich habe einen Master ja direkt im Anschluss gemacht an mein Studium in Maastricht, bin ja dann noch aus Australien, habe da meinen Master gemacht. Also ich fand es mega. Meine beiden Geschwister haben auch einen Master gemacht. Mein Bruder ist auch noch Australien, mein Bruder war auch in Maastricht. Also Niki hat den gleichen Weg gemacht.
Wo wart ihr in Australien?
Niki war in Sydney und ich war in Newcastle. Newcastle ist eine Partner-Uni, eine Stunde nördlich von Sydney, von Maastricht.
Mhm.
Genau, Niki hat das in der Sydney University of Sydney gemacht und war auch sehr, sehr happy. Und meine Schwester war in St. Andrews. Genau, also wir haben alle auf Englisch studiert.
Ja.
Und ich würde es jedem wieder empfehlen. Also ich würde euch empfehlen, macht einen Bachelor, geht dann ins Praxis, Praktikum, Praxisjahr oder irgendwie. Und es gibt ja auch duale Studien. Ich glaube, mittlerweile würde ich was Duales machen.
Genau, wir sind ja eine duale Hochschule zum Beispiel.
Sehr gut. Das finde ich total spannend, weil ja, das bietet einfach so die perfekte Mischung aus Arbeitswelt und Studium. Weil heutzutage läuft es halt sehr, sehr, sehr eng nahe und hat man einfach Real-Life-Cases, auch in der Uni. Und ich glaube, auch die Arbeitswelt hat sich extrem verändert. Also du kannst ja von überall irgendwie immer arbeiten und das ist total spannend. Also diese digitale Welt hat sich ja komplett verändert. Das kannst du überall studieren, du kannst überall arbeiten. Und das zu kombinieren, ist, glaube ich, für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber eine absolute Win-Win-Situation. Und deshalb würde ich auf jeden Fall für ein duales Studium appellieren.
Ja, sehr gut. Bildet ihr selber auch dual aus? 10 Euro
kannst du
hergeben. Gebe ich dir nachher. Bildet ihr selber auch dual aus oder seid ihr gerade dabei?
Wir haben Werkstudenten.
Mhm.
Wir nehmen aktuell, genau, Werkstudenten. Ja, das nutzen wir. Ja, das klappt ganz gut.
Ja.
Ja. Und wir arbeiten auch viel mit Praktikanten zusammen. Mhm. Und ach, also ich bin eigentlich immer für alles zu haben, für jeder, der, auch wenn wer das hier hört und sich gern bewerben möchte, guckt mal auf hitschis.de auf der Karriereseite, guckt bei Insta, schreibt mir bei Insta und philipp-unhitschler oder hitschis.official. Also wir haben jetzt gerade eben, habe ich wieder ein Bewerbungsgespräch geführt, mir ist auch ganz wichtig, jeder, der bei Hitschler arbeitet, hier in Hürth in der Verwaltung und in leitenden Funktionen in Michelstadt, mit dem habe ich ein Gespräch. Also einfach, um zu sehen, passt es von der DNA, man lernt mich kennen, weil heutzutage bewirbt sich ja der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer, das darf man nicht vergessen. Deshalb ist mir immer die Persönlichkeit so wichtig, weil wir ja auch über diese Persönlichkeit zusammenarbeiten.
Ja.
Und eben hatten wir ein sehr nettes Gespräch für ein Praktikum im Social-Media-Bereich und hat gepasst und dann habe ich auch direkt zugesagt.
Cool.
Im Gespräch zur Überraschung meines gesamten Teams. Ich habe gesagt, okay, dann kannst du anfangen. Die so, okay, wollen wir darüber reden? Ich so, nee, ist doch gut. Und das war dann, also, das ist ja auch das Schöne, ne? Ich fackel nicht lange rum. Machen.
Das heißt, für dich ist die Praxis als unterm Strich die Praxiserfahrung wichtiger als die Theorieerfahrung.
Ja, ich glaube, die Kombination ist ganz gut, aber dann, ja, genau.
Sehr gut.
Ja, spannend.
Allgemein als Typ, wenn jetzt Hitschi nicht gewesen wäre und auch dein Arztstudium mal zur Seite geschoben. Glaubst du, du wärst eher in einem Unternehmen und hättest dich da hochgearbeitet oder wärst du der Gründer dann gewesen?
Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Bewusst, also man muss, auch für euch ganz wichtig, Strategie heißt verzichten. Ja? Meine Strategie ist, dieses Unternehmen stabilisieren, sensibilisieren, profitabilisieren, in die nächste Generation führen. Das heißt, ich verzichte bewusst auf andere Sachen in meinem Kopf, auch wenn ich 100 Gründerideen habe, 100 andere Ideen habe. Mein Herz schlägt für dieses Unternehmen und dem bin ich voll verschrieben und das mache ich dann auch. Und das ist auch mein Commitment meiner Familie gegenüber. Und wenn ich zum Beispiel irgendwann mal mein Bruder kommt, der sagt, hey Philipp, wir sagen, okay, pass auf, du machst jetzt mal Geschäftsführer, weil ich habe ganz viele andere Ideenfelder, dann ist es cool, weil er hat die Hauptverantwortung, dann kann ich mich meinen ganz anderen Feldern widmen. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf Hitchler. Und auf die Marke Hitchies. Und wenn ich das nicht hätte, wäre ich auf jeden Fall Gründer geworden. Ja, also mein Herz schlägt für Gründer. Ich unterstütze auch viele andere Gründer. Zum Beispiel gibt es das Bananenbrot aus Münster, Glow Kitchen. Das ist super geil, da kann ich gleich meins mitgeben.
Gerne.
Für die Heimfahrt. Richtig super, super Team. Sie haben zu viert gegründet. Die machen das super. Ich habe aber auch schon gefleckt, ey Leute, ihr habt zu viert gegründet. Das Konfliktpotenzial, ja, ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Löst es jetzt, wo ihr euch noch versteht und nicht, wenn ihr euch irgendwann nicht mehr verstehen solltet.
Ja.
Genau.
Investierst du dann privat quasi so als Art Angel Investor oder macht ihr das als Hitchies dann quasi?
Nee, ich investiere meine Zeit.
Ach, deine Zeit, ja, Erfahrung.
Meine Zeit, meine Erfahrung, weil es ist ja miteinander und voneinander lernen.
Ja.
Und ich bin ja schon im Handel ganz gut vernetzt und mache das ja seit klein auf und es kommen ja viele Gründer in diesen FMCG-Bereich, also Fast Moving Consumer Goods. Das ist alles das, was du im Lebensmitteleinzelhandel, LEH und Discount bekommst. Und da gibt es ja viele, die da keine Erfahrung haben. Und ich teile dann meine Erfahrung.
Gibt es ja auch Studien zu, dass Unternehmen, die quasi Investoren haben, die jetzt nicht nur Geld reinpumpen, ja, sondern auch mit Erfahrung dabei sind, einiges erfolgreicher sind.
Das nennt sich Knowledge for Equity. Das ist das Allerwichtigste, weil Kohle bringt dir gar nichts, wenn du die Kohle einfach verballerst. Wissen ist Macht. Und wenn du Wissen sinnvoll nutzt, kannst du viel, viel, viel weiterkommen als nur mit Geld. Denn kaufen, sagt man ja, kann man sich eigentlich alles, aber das ist lange nicht die Wahrheit. Freundschaft kann man sich nicht kaufen und Wissen kann man sich auch nur bis zum gewissen Raum kaufen, sag ich mal.
Was für ein schöne Abschlussworte.
Vielen Dank.
Hast du noch irgendwas, was du gerne an die Hörerinnen und Hörer loswerden würdest?
Ja, also was ich gerne sagen würde, egal was ihr macht, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen, seid positiv, seid euphorisch und ja, ist einfach machen. Ja, weil ich habe so einen netten Spruch irgendwie die Tage gelesen bei Sally und Murat, das sind auch gute Freunde von mir, das sind auch, auch Gründer, die haben ja die Deutschlands größten YouTube-Back- und Kochkanal, auch absolut irre, was sie von Giga-Imperium aufgebaut haben, Silicon Valley, müsst ihr auch mal gucken auf YouTube. Und da stand so ein netter Spruch, machen ist wie wollen nur krasser. Das kann ich euch mitgeben. Also wirklich, machen ist wie wollen nur krasser. Also gebt Gas, macht einfach, guckt nicht zurück, guckt nach vorne. Genau. Und wenn ihr was gemacht habt und es gut gelaufen ist, fragt euch, warum es gut gelaufen ist. Ja.
Mega.
Genau.
Cool.
Vielen Dank.
Danke für deine Zeit.
Danke für deine
Zeit. Und vielleicht sieht man sich wieder.
Sehr gerne in Hamburg.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.